Herzlich willkommen beim Podcast von Emanuel Grauer. Wir hoffen, du hast eine gute Begegnung mit Inputs rund um den christlichen Glauben. Denn hier geht's um Jesus.
Das mit dem Glauben ist so eine Sache. Manche halten ja Religion an sich für völlig überholt. Ähnlich wie wir es gerade gesehen haben. Danke, Melli, hast du gut gemacht. Und es gibt tatsächlich viele, die so denken, die sagen, was brauchen wir eigentlich noch glauben? Wir wissen doch eigentlich jetzt schon zumindest die wichtigsten Sachen. Glaube ist völlig überholt in unserer heutigen Zeit. Und wir haben auch das genaue Gegenteil, dass es Menschen gibt, die sagen, gerade in unserer Zeit, wo alles so durcheinander geht, brauchen wir nichts Wichtigeres als einen festen Glauben, auf dem wir stehen können. Ich selber bin ja, ich will es mal so ausdrücken, wie Obelix, jetzt nicht so, aber so wie Obelix als Kind in den Zaubertrankkessel des Glaubens gefallen. Ich weiß es ja gar nicht, wenn es dir so geht, dass du vielleicht nicht mit dem Thema Gott aufgewachsen bist. Ich selber kenne es gar nicht anders, als dass meine Eltern mit mir beten. Und deswegen bin ich manchmal neidisch auf andere Menschen. Könnte ich neidisch sein? Menschen, die sich ihren Weg selber erkämpfen müssen und sich auseinandersetzen müssen von einer ganz anderen Richtung mit dem Thema Glauben. Zum Beispiel meine Frau. Die ist in einem atheistischen Elternhaus aufgewachsen. Ihre ganze Verwandtschaft, meine Verwandtschaft jetzt, kann mit Gott überhaupt nichts anfangen. Schlimmer noch, sie findet es absolut überflüssig. Sie hat sich ihren Weg erkämpft und ist heute total glücklich bei dem Gedanken, dass sie einen festen Glauben gefunden hat. Es kann sein, dass heute Abend hier Leute sitzen, die ja, mit diesem Thema auch nichts anfangen können. Die sich als Atheisten, als Agnostiker, was weiß ich was bezeichnen. Das ist okay, super. Vielleicht können wir euch herausfordern. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, weiterzudenken. Vielleicht andere von euch, die schon mit dem Christlichen hier und da in Berührung gekommen sind, in der Schule, vielleicht in eurer Familie, vielleicht einige von euch kennen ja den Glauben schon lang. Vielleicht trotzdem zweifeln im Herzen, ist es wirklich wahr? Soll ich wirklich das wagen, selber zu glauben? Was ich gehört habe von anderen. Für euch, ihr seid genau richtig hier. Ich hoffe, dass ihr ein Stück weit weiterdenken könnt. Glaube ist ja eine ganz persönliche Sache. Glaube muss jeder für sich selber entdecken. Ist ja nichts, was jemand anders für mich machen kann. Meine Eltern können mich lang aufziehen, ernähren, mir eine gute Ausbildung geben und so weiter. Aber irgendwann muss ich selber denken. Irgendwann muss ich selber Verantwortung für mein Leben übernehmen. Muss den Absprung wagen. Und genauso ist es mit Glauben auch. Irgendwann muss ich selber in die Pötte kommen und meinen eigenen Weg darin finden. Es gibt ein cooles Buch, was ich angefangen habe zu lesen. Von Timothy Keller. Das The Reason for God, also hier die deutsche Ausgabe, Warum Gott, ganz lang New York Times Bestseller gewesen, der sich mit dieser Frage auseinandersetzt, warum eigentlich Gott? Lohnt es sich, an Gott zu glauben? Wieso soll ich an Gott glauben? Er schreibt, die Theorie, dass der wissenschaftliche und kulturelle Fortschritt unweigerlich zur Säkularisierung einer Gesellschaft geführt hat, gehört auf den Müllhaufen der Geschichte, also auf Deutsch. Er sagt, viele von uns denken, wir leben in einem aufgeklärten Land, fortschrittlich, kulturell und so weiter, wissenschaftlich. Und manche denken, dass daraus dann der Glaube gestorben ist. Bullshit. Es ist eben nicht so. Sondern wir wissen, dass heute Religion mehr boomt als je zuvor. Nicht nur, sag ich mal, die Religion, das Christentum. Natürlich wächst innerhalb von Europa auch das konservative Christentum zumindest auf eine moderate Art und Weise. Viel stärker noch wächst der radikale Islam. Und auch stark wächst der kämpferische Atheismus. Es gibt sowas wie eine Radikalisierung auf allen Ebenen. Wenn wir uns mit diesem aktuellen Thema beschäftigen müssen und wollen, dann müssen wir einen Weg finden durch dieses Wirrwarr der Meinungen. Es gibt mehrere Barrieren in meinem Hirn, vielleicht auch in deinem Hirn, wenn ich mich mit dem Thema Glaube auseinandersetze. Das eine ist zum Beispiel die intellektuelle Barriere. Wenn du eher ein Denker bist oder auch nicht, oder dich für eine hältst, dann hast du vielleicht damit zu kämpfen. Warum lässt ein Gott, wenn er Liebe ist, Leid zu? Wie kann das sein? Was ist mit den anderen Religionen? Haben die, wie kann man sagen, dass nur einer Recht hat? Wie kann ein Gott, der die Menschen liebt, so viele in die Hölle schicken? Wie geht sowas? Das sind so intellektuelle Barrieren, wo du vielleicht denkst, ey, da komme ich nicht mit, da kann ich nicht durchdenken, das ist doch irgendwie komisch. Das Buch hat super, finde ich, Antwortansätze, auch auf solche Fragen. Eine weitere Barriere vielleicht in unserem Hirn kann sein, ich nenne es mal Erlebnisbarriere. Du hast vielleicht schon gehört in irgendeiner Art und Weise von Gott, kennst es, zumindest vielleicht von der Schule her, Religionsunterricht, oder kennst Leute oder so, die glauben, oder selber auch in einer Familie aufgewachsen, die irgendwie christlich ist. Aber du selber erlebst gar nichts. Du hast noch nie was mit Gott erlebt. Du hast noch niemals gespürt, dass er da ist oder dass er in irgendeiner Form in dein Leben eingreifen könnte. Und das hemmt dich. Und du denkst, ich erlebe doch gar nichts. Ist das nicht alles nur ein Gedankenspiel, was kleine Kinder brauchen, damit sie in Sicherheit aufwachsen, oder alte Leute kurz vorm Abkratzen, damit sie noch in Ruhe sterben können? Und vielleicht gibt es auch sowas wie eine menschliche Barriere in deinem Hirn. Dass du Leute kennengelernt hast, die sich Christen nennen, und du sagst, wenn das Christen sind, dann will ich keiner sein. Dann will ich mit denen überhaupt nichts zu tun haben. Die sind sowas von heuchlerisch und unehrlich. Ich selber habe gute Freunde, die genau deswegen in keinen christlichen Gottesdienst oder Veranstaltung gehen, weil sie andere kennen, die so daneben sind. Und vielleicht kommt dazu noch in deinem Kopf eine vierte Barriere. Die moralische Barriere, nenne ich es mal. Wenn es Gott tatsächlich gibt und er einen Anspruch hat auf mein Leben, dann will ich eigentlich damit nichts zu tun haben. Denn dann müsste ich ja drüber nachdenken, ob ich was ändern muss in mir oder an mir. Dann wird das Leben auf einmal so kompliziert. Jetzt kann ich machen, was ich Bock habe. Aber wenn Gott wirklich existiert, dann will er ja vielleicht reinreden in mein Leben. Da muss ich mir überlegen, was für Gründen mache ich was, wie kann ich so weiterleben wie bisher? Eine moralische Barriere. Wieso sollte ich glauben? Ich möchte mit euch zusammen versuchen, vielleicht durch diese Barrieren hindurch zu denken. Mal vielleicht einen Ausblick zu wagen dahinter, was könnte passieren, wenn wir die Barrieren überwinden? Wo könnten wir vielleicht landen? Wenn wir dahin durch uns durchdenken. 4 Gedanken möchte ich euch halt weitergeben. 2 Vorgedanken und dann vielleicht noch näher am Thema dran. Das erste: Es gibt Menschen, die haben einfach keine Lust zu glauben. Ist tatsächlich so. Ich kenne selber solche Leute. Die haben einfach keinen Bock zu glauben. Das macht mich traurig, weil ich natürlich von der anderen Seite aus gucke. Aber es ist so. Wahrscheinlich, zugegeben, wird keiner von euch zu dieser Kategorie gehören. Sonst wärt ihr heute Abend nicht da. In irgendeiner Form oder in irgendeiner Art und Weise seid ihr ja offen für Glaubensinhalte, für die Auseinandersetzung im Glauben. Sonst wärt ihr eben nicht hier. Vermutlich. Außer es hat euch jemand gezwungen, durch irgendeinen Knebel oder Kniff, den ich nicht kenne, hier zu sein. Aber es gibt in unserer Gesellschaft, glaube ich, viele Leute, die so sind, die einfach keine Lust haben zu glauben. Manche von denen nennen sich Atheisten. Einer der führendsten Atheisten unserer Zeit ist der Oxford-Professor Richard Dawkins. Er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Gotteswahn, und er setzt sich damit auseinander, warum der Glaube aus wissenschaftlicher Sicht abgeschafft gehört. Warum der Glaube der Grund dafür ist, dass alles Böse auf dieser Welt passiert, Kriege und so weiter und so weiter. Und Rezensionen, die ich gelesen habe über sein Buch, mit denen bin ich einig, die immer wieder betonen, der Mann, der interessiert sich eigentlich gar nicht für die Faktenlage, sondern der will einfach nur eine polemische Kampfschrift gegen den Glauben, vor allem gegen den christlichen Glauben natürlich, schreiben. Der will die einfach fertig machen. Als ich in seinem Buch gelesen habe, habe ich nach ein paar Kapiteln keine Lust mehr gehabt. Ich habe gedacht, da fühle ich mich nicht ernst genommen als Gegenüber im Gespräch. Das ist einer dieser Kategorie, ich habe keine Lust zu glauben. Jeder Fakt wird einfach unter dem Licht, es gibt keinen Gott, gedeutet. Ich habe keine Lust zu glauben, Hauptsache ich bin intellektuell. Natürlich gibt es auch andere, weniger so abgedrehte. So ganz normale Leute, die ihr kennt vielleicht. Vielleicht gehört er selber dazu. Ich sage mal so, man wird vielleicht in der Soziologie sagen Hedonisten. Leute, die das Leben einfach genießen. Die aber sagen, ich nehme, wie es kommt. Ich genieße einfach den Tag, ich lebe rein, guck mal. Ich nehme mit, was so rausguckt. Menschen, die einfach keine Lust haben, sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen. Menschen, die man vielleicht als Agnostiker bezeichnen könnte. Die sagen, die Frage nach Gott ist eigentlich nicht lösbar. Deswegen soll doch jeder glauben, was er will. Das kann eine ganz schön bequeme Position sein, um sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen. Manche kenne ich aus dieser Kategorie, die sind tatsächlich intensive Denker. Die haben sich tatsächlich intensiv mit dem Glauben auseinandergesetzt und sagen, es ist so kompliziert, die Faktenlage, wenn ich es allein von der argumentativen Seite betrachte, dass ich zu keinem Ergebnis kommen kann. Vor solchen Leuten habe ich absolut Hochachtung. Aber nicht vor den Menschen, die einfach hinstellen und sagen, so Bild-Zeitung-Style-mäßig. Man kann doch sowieso nichts Genaues sagen. Also, was soll ich mich damit beschäftigen? Ich lebe, wie ich Lust habe, fertig aus. Das ist faul. Das ist heuchlerisch. Aber wahrscheinlich wird keiner hier so sein von euch. Denn sonst wäre er vermutlich nicht hier. Die Bibel, interessanterweise, gibt in einem Kapitel im Neuen Testament den Ausblick auf Zeiten, die damals noch nicht waren, die aber noch kommen werden, wo Menschen genau so sind. Der Paulus, einer der Autoren des Neuen Testaments, der größte Autor des Neuen Testamentes in der Bibel, der schreibt mal in einem seiner Briefe, er sagt, es wird Zeiten kommen, wo es Menschen geben wird, die vor nichts mehr Ehrfurcht haben, die undankbar sind, die Mitmenschen verleumden, sich hemmungslos ausleben, die das Gute hassen, leichtsinnig sind, von Hochmut verblendet, sie leben nur für ihr Vergnügen und kümmern sich nicht um Gott und so weiter. Ich finde, er hat unsere Zeit ganz treffend beschrieben. Es gibt wirklich viele Menschen, die sind so. Ich selber kenne viele, die so sind, die Freunde von mir sind. Diese Art der Ablehnung des Glaubens finde ich nicht redlich. Und sie fällt wahrscheinlich unter die Kategorie moralische Barriere. Ich habe keine Lust, dass irgendjemand in mein Leben mir reinredet. Deswegen will ich damit nichts zu tun haben. Aber wie gesagt, wahrscheinlich betrifft euch das gar nicht. Wenn doch, dann sollten wir miteinander ins Gespräch kommen. Der zweite Gedanke. Glaube ist immer freiwillig. Ist mir ganz wichtig, dass wir das betonen. Ihr kennt es vielleicht, habt ihr schon so erlebt. Ich sitze mit der überzeugt atheistischen Verwandtschaft meiner Frau bei einem guten Bier nach Weihnachten, einem schönen Abend, in einer schönen Beiz, wie man bei uns sagt, und wir reden über Gott und die Welt. Und als wir von der Welt auf Gott zu sprechen kommen, da wird auf einmal die ganz große Kanone ausgepackt. Und dann wird reingestopft, was geht, Hexenverbrennung, Kreuzzüge, Islamismus, Sexismus, Homophobie, katholische Kirche, Missbrauch, alles wird einmal umgerührt und dann wird kräftig geschossen. Und ich liege in 1000 Fetzen da, was soll ich Ihnen da noch sagen? Glaube ist doch sowas von daneben. Alles Böse dieser Welt, alles, wo man Menschen unterdrückt und diskriminiert, das ist doch Glaube. So hat es mir geschehen in dem Gespräch. Wenn wir heute das Wort Mission hören oder Missionare, dann geht bei vielen Menschen der Rollladen runter. Missionare, die früher fast als austauschbarer Begriff für Entwicklungshelfer gesehen wurden, haben heute einen Geschmack, dass wenn jemand von Mission redet, dass wir gleich an Sprengstoffgürtel denken oder an Kolonialismus, an Unterdrückung, an Ausbeutung und so weiter und so weiter. Dabei ist die Bibel doch, wenn ich es recht verstehe, eine Liebeserklärung von Anfang bis zum Ende, wo Gott an unsere Freiheit zur Entscheidung appelliert. Wo Gott uns anspricht und sagt, ey, ich möchte dich als echtes Gegenüber haben. Ich möchte dich nicht unterdrücken oder zwingen. Ich will dir die Möglichkeit geben, eine Beziehung mit mir einzugehen. Gleich in den ersten Seiten der Bibel kommt es zum Ausdruck, als Gott die Menschen macht, da heißt es so schön, lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Ein Gegenüber, auf Augenhöhe, jemand, der mit mir redet, mit dem ich mich austauschen kann, der eine eigene Meinung hat, keine Marionette. Und viele Menschen interessieren sich dafür nicht und haben nicht Gott gesucht. Und so geht Gott noch einen Schritt weiter. Wir sehen es innerhalb der Bibel, dass er auf einmal dann in Jesus Mensch wird und den Menschen noch näher kommt und ihnen die Hand ausstreckt. Und Jesus dann sagt, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Er bietet den Menschen eine Beziehung zu ihm an. Gott ist ja ein super Psychologe, der weiß, dass das Leben beschissen schwer ist. Bis mal einer gesagt hat, das Leben ist eins der schwersten. Ja. Und es ist wirklich so. Ihr müsst für ein Leben Verantwortung übernehmen, das ihr eigentlich nur rückwärts verstehen könnt, aber ihr müsst es vorwärts leben. Ihr müsst Entscheidungen treffen in einem Alter, wo man eigentlich überhaupt nicht fähig ist dazu, wenn man das Ende von diesen Entscheidungen und die Konsequenzen überhaupt nicht abschätzen kann, richtig. Das ist eigentlich total unfair. Und du hast nur eine Chance. Eigentlich sollten wir erstmal so einen Probelauf haben, einmal leben von vorne bis hinten und dann nochmal richtig. Wie man so schön sagt, ein Haus muss man im Leben eigentlich immer zweimal bauen. Einmal zum Probieren und dann wieder verkaufen und dann ein richtiges Haus. Ja. So wäre es im Leben auch. Aber es geht nicht. Es gibt nur eine Chance. Und deswegen bietet dir Jesus seine Hilfe an. Er sagt, das Leben ist wie ein Irrgarten. Ich kann dich durchleiten, wenn du möchtest. Aber es ist nur ein Angebot. Du musst es nicht tun. Jesus bietet uns an, dass er uns durch das Leben begleitet und das beinhaltet, dass man es auch ausschlagen kann. Du musst dieses Angebot nicht annehmen. Und in der Zeit von Jesus haben die allermeisten Menschen dieses Angebot nicht angenommen, wie heute auch. Noch als er kurz vor seinem Tod ist, als er Richtung Kreuz geht, ihr kennt ja die Geschichte wahrscheinlich, da sagt er diesen Satz, so voller Schmerz in sich, wie oft habe ich euch sammeln wollen wie eine Henne ihre Küken und ihr habt nicht gewollt. Wie so eine Henne eben bei der Gefahr die Küken und ihre Flügel sammelt, eigentlich sie bei sich beschützen will und die rennen alle weg, wie dumm eigentlich in dem Bild. Und so hat sich Jesus gefühlt. Er sagt, ich will euch doch was anbieten und ihr wollt nicht. Aber das beinhaltet eben Freiwilligkeit. Glaube ist zutiefst freiwillig. Und doch zögerst du vielleicht. Vielleicht hast du immer noch diese Barrieren in dir, die moralischen, die Menschen, die schlechten Erfahrungen, die du gemacht hast oder die Erfahrungen, die du gar nicht gemacht hast und so weiter. Vielleicht können wir versuchen, mal das Thema, wieso sollte ich glauben, von der negativen Seite aus anzugehen. Wieso sollte ich eigentlich nicht glauben? Was könnte ich eigentlich verlieren, wenn ich glaube? Das wäre mein dritter Gedanke für heute Abend. Was kann ich eigentlich verlieren, wenn ich glaube? Ich weiß nicht, ob ihr Radiohörer seid. Ich höre gern Radio. Ein Freund von mir ist bei der Neuen Welle Nachrichtensprecher und dann will ich da mal ein bisschen. Und da kommt manchmal Lotto-Werbung. Ne? Zack, 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 im Checkpunkt sind so und so viele Millionen und dann der Nachsatz, Achtung, Achtung, Glücksspiel kann süchtig machen, Gewinnchance 1 zu 14 Millionen, 1000 Milliarden, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Wahnsinnsding. Wer hier mitmacht, hat eine Riesenaussicht auf Gewinn. Eigentlich gleich null. Und trotzdem spielen Millionen Leute Lotto. Ist der Glaube auch so ein Lotteriespiel? Komm, wir probieren es einfach 400 Mal, vielleicht klappt es einmal. Oder so. Ich denke, weil Glaube freiwillig ist, lohnt es sich darüber nachzudenken, ob der Glaube was nützt. Man nennt es das Argument des Utilitarismus. Das utilitaristische Argument, der Nützlichkeitsgedanke. Was hilft es mir eigentlich, dass ich glaube? Bringt es was? Wenn Gott wirklich, wie es in der Bibel steht, eine Partnerschaft auf Augenhöhe wollte, wenn er wirklich mit mir in eine echte Beziehung eintreten will, dann darf ich doch darüber nachdenken, ob mir das was bringt. Denn wenn ich mit meiner Frau in eine Beziehung eintrete, dann denke ich auch darüber nach, bringt es mir was, bringt es ihr was? Ansonsten lassen wir es bleiben vor, ne? Wenn wir heiraten wollen. Und deswegen denke ich, ist es gut, darüber nachzudenken, bringt der Glaube tatsächlich was. Einer der größten Philosophen der Neuzeit, der Mathematiker und Physiker Blaise Pascal im 17. Jahrhundert, setzt sich mit dieser Frage intensiv auseinander. Und den Gottesleugnern, die gerade einen riesen Hype gehabt haben im 17. Jahrhundert, den versucht er auf so typisch mathematikermäßig so eine Rechnung vorzumachen. Und sagt, es gibt eigentlich vier Möglichkeiten. Und die können wir mal einfach durchrechnen. Entweder du glaubst an Gott und es gibt ihn. Entweder du glaubst an Gott, es gibt ihn nicht. Entweder du glaubst nicht an Gott, es gibt ihn. Du glaubst nicht an Gott, es gibt ihn nicht. Die vier Möglichkeiten gibt's. Und jetzt schauen wir mal, was dann passiert, was hinter der Gleichung rauskommt. Und dann aller Wahrscheinlichkeitsrechnung wollen wir mal das Risiko minimieren. Und er kommt zu folgendem Ergebnis. Er sagt, wenn du an Gott glaubst, wie es in der Bibel steht, und es gibt ihn, dann hast du den Jackpot gezogen. Dann gibt es nichts, was genialer ist als das. Dann bist du der absolute Gewinner. Super, Ergebnis 1. Wenn du an Gott glaubst und es gibt ihn nicht, dann hast du nichts gewonnen, aber du hast auch nichts verloren. Hält sich die Waage. Wenn du nicht an Gott glaubst und es gibt ihn auch nicht, dann hast du nichts gewonnen, nichts verloren, egal. Wenn du nicht an Gott glaubst und es gibt ihn, dann ist es der absolute Worst Case. Denn wenn es wirklich so kommt, wie es in der Bibel steht, dann gibt es nicht nur ein Diesseits, sondern ein Jenseits. Dann hast du richtig schlechte Karten. Und aus diesem Folge dieser Wissenschaftler, dass es eigentlich so vom Gedanke der Risikominimierung eine logische Konsequenz wäre, dass wir uns diesem Gott hingeben sollten. Dass wir diesem Gott glauben sollen. Ich finde, der Ansatz ist nicht unumstritten zu argumentieren, aber ich finde es ein bedenkenswerter Gedanke. Was kann ich schon verlieren beim Glauben? Was kann ich schon verlieren? Das Risiko, dass ich nachher als Verlierer dastehe, wenn ich nicht glaube, ist doch viel zu hoch. Manche wenden vielleicht jetzt ein, doch, ich kann doch was verlieren. Wenn ich glaube und es gibt Gott nicht, dann habe ich ein Leben verloren. Ich lebe hier ein Leben und ich will es doch so leben, wie ich Bock habe. Und nachher gibt es Gott nicht und ich habe mein Leben nach ihm ausgerichtet, dann habe ich da wirklich die Arschkarte gezogen. Okay, akzeptiert. Wir müssen uns also nochmal von der positiven Seite der Frage nähern. Was kann ich denn gewinnen, wenn ich glaube? Der vierte Gedanke ist das. Was kann ich gewinnen eigentlich, wenn ich glaube? Einer der größten Gottesleugner unserer Zeit ist der Journalist Christopher Hitchens. Hat ein nettes Buch geschrieben, das heißt, der Herr ist kein Hirte. Das ist so Psalm 23 ein bisschen abgeändert. Und er beschreibt in seinem Buch Religion als das Grundübel der ganzen Gesellschaft, alles Böse, alle Unterdrückung, alles Schlechte, was diese Gesellschaft hervorgebracht hat jemals, kommt aus der Religion, speziell aus dem Christentum. So ungefähr schreibt er in diesem Buch. Der Mann wird vor einigen Jahren ganz, ganz schwer krebskrank. Und dann schreibt er, lese ich von ihm in einem Interview diesen Satz, wo er sagt, in diesem Moment würde ich mir wünschen, ich könnte an einen Gott glauben. Aber ich kann es nicht. Ich würde mir wünschen, es wäre jemand da, der meine Hand halten würde, aber ich kann es nicht. Ende 2011 ist Hitchens gestorben. Ich hätte einen Mann gewünscht, er hätte Gott kennengelernt. Jemand, der seine Hand nimmt und ihn bis zum letzten Atemzug festhält. Was gewinne ich denn tatsächlich bei Gott? Also zum einen gewinne ich natürlich, oder vielleicht auch nicht natürlich, eine ganze Ewigkeit. Ich glaube tatsächlich, dass die Bibel recht hat und es ein Jenseits gibt und wir uns darauf freuen können. Aber lass mir das weg, weil es mir klar, wenn jemand von euch mit Glaube grundsätzlich ein Problem hat, dann ist das auch kein Argument für ihn. Das ist ja nur aus der Innensicht. Ja? Wenn das alles nicht stimmt, dann hat es auch keinen Wert. Und in unserer Zeit, wenn man den Studien glauben darf, zählt sowieso nur das Diesseits. Jetzt. Was bringt es mir jetzt und hier? Wollen wir uns also mal diese Frage stellen, was bringt mir eigentlich Glaube jetzt und hier? Heute in Deutschland, hier in Durlach, in unserer Zeit, in Baden. Was bringt es mir? Es gibt vielleicht viele Gründe. Ich habe jetzt mal drei Gründe, die mir wichtig sind. Möchte ich nennen. Zum einen, wenn du dich auf Gott einlässt, dann gewinnst du als erstes einen sicheren Wegbegleiter durch dein Leben. Du gewinnst jemand, der deine Sorgen mit dir trägt zusammen. Ihr habt vielleicht so kleine Sachen am Eingang gekriegt, so eine Süßigkeit, die ist vielleicht schon weg und noch irgend so ein Zettel mit so einem Vers aus der Bibel drauf. Auf manchen von diesen Zetteln steht dieser Vers aus 1. Petrus Kapitel 5, Vers 7. Und das ist ein ganz toller Vers. Da heißt es, ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Es gibt so viele Dinge, die ich aus meinem Leben erzählen könnte, wo ich wirklich existenzielle Probleme hatte. Schwierigkeiten, Tiefen, aus denen ich allein nicht mehr rausgekommen wäre, denke ich. Und wo ich es erlebt habe, dass Gott meine Sorgen abgenommen hat, sie mitgetragen hat. Es sind Leute hier, die wirklich am Rand ihrer Ehe gestanden haben. Oder die, Matthias, ein Freund von mir dahinter, der hat seine Frau verloren, ne, durch Krebs. Menschen, die wirklich so an die tiefsten Tiefen der Menschheit des Erlebens kommen und die sagen können, ich kann diese Sorgen mit Gott teilen. Das ist für mich ein ganz, ganz starkes, ganz, ganz starkes Gewicht, das ich in die Waage legen möchte. Was bringt mir der Glaube eigentlich? Zweiter Gedanke. Ich gewinne jemand, bei dem ich meine Schuld abladen kann. Finde ich ein ganz, ganz wichtiges Argument für mich selbst. Wir leben ja jenseits von Eden. Es kommt Schuld in unserem Leben vor. Jeder, der von euch ehrlich ist zu sich selber, weiß das. Manche versuchen sich rauszureden, sagen, ja, okay, kleiner Schönheitsfehler oder Ausrutscher oder irgendwie Charakterschwäche oder irgendwas. Aber wenn wir in einem ehrlichen Moment vor dem Spiegel stehen, sehen wir Schuld. In unserem Leben kommt Schuld vor. Und eine halbgute Lösung ist es, einfach mal auf die Seite zu drücken, sonst macht es einen fertig. Wenn man ehrlich in den Spiegel guckt, die Schuld seines Lebens sieht, macht es einen fertig. Deswegen lieber mal auf die Seite schieben, aber das Problem ist, dann wächst so ein Berg in unserem Leben an und irgendwann verdunkelt dieser Berg den Blick auf die Sonne und es geschieht, dass unser Leben dunkel wird. Jesus ist jemand, der gern unser Licht sein will, die Schuld wegnehmen will. Ich, Johannes 12, 46, habe vielleicht auch manche von euch auf ihrem Zettel, ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht länger in der Dunkelheit leben muss. Jesus bietet Licht an. Die Lösung des Schuldproblems. Und ein dritter Gedanke, den ich sehr wichtig finde. Wenn ich tatsächlich glaube, dann gehöre ich auf einmal zu einer ganz neuen Familie, zu einer Glaubensgemeinschaft. Ich gewinne Menschen, die auf eine besondere Qualität, auf eine besondere Art und Weise, besondere Qualitätsstufe Beziehung leben. So ist meine Erfahrung. Mein Sohn ist ja im Fußballverein, ich bin auch schon in dem einen oder anderen Verein gewesen. Es gibt viele coole Leute und viele coole Gemeinschaften. Aber diese echte Gemeinschaft, die auch vergeben kann, die habe ich nur bei Christen gefunden. Es gibt natürlich auch ganz andere. Aber wenn Christ sein Ideal läuft, dann kann eine Gemeinschaft da entstehen, wo wir aus der Versöhnung rausleben, aus Vergebung, wo wir Schuld nicht unter den Teppich kehren. Und das finde ich ein Wahnsinnsding. Das glaube ich, dass es einzigartig ist auf dieser Welt. Ich komme zum Schluss. Ich glaube, dass der Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, sich auch überlegt hat, was mit unserem Leben sein könnte. Er hat sowas wie einen Masterplan entworfen dafür. Und er legt ihn so vor dir aus und er sagt, du kannst entscheiden. Du kannst mit einsteigen oder auch nicht. Das ist im Prinzip deine eigene Entscheidung, wie du das machen möchtest. Ich glaube, dass wir, wenn wir uns auf den Weg machen des Glaubens, dass wir nur gewinnen können dabei, eigentlich nicht verlieren können. Und deswegen wünsche ich mir, dass du vielleicht mit mir zusammen einen kleinen Blick machen konntest, durch die Barrieren hindurch, die dich manchmal hindern, daran zu glauben. Und zu gucken, was wäre denn möglich, wenn ich glauben würde. Wieso sollte ich also glauben? Ich denke, weil ich durch den Glauben an Jesus Christus alles gewinnen kann, aber nichts verlieren kann.
Wir hoffen, was du gehört hast, war hilfreich für dich. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an Pastor Immanuel wenden unter email@immanuel-grauer.de.